7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 28. März, und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der bevorstehenden 14. Kalenderwoche. Da gibt es wieder einen Haufen spannender Termine, unter anderem die Hauptversammlung von Aurubis und die Bilanzpressekonferenz der Frankfurter Sparkasse. Ein besonderes Ereignis in den kommenden Tagen wird aber die Hannover Messe sein, immerhin die Weltleitmesse der Industrie. Und angesichts der geopolitischen Lage wird es sicher sehr spannend dort. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Sebastian Schmidt, unserem Chefredakteur, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst einmal wenden wir uns einem Thema zu, das in dieser Woche für einigen Wirbel gesorgt hat. Und dazu begrüße ich meine Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Wir schauen jetzt gemeinsam nach Hannover zur NordLB. Und die hat ja ein ziemlich starkes Jahr hingelegt, Sabine.
Ja, die NordLB hatte das beste Vorsteuerergebnis seit 2015 erreicht. Das lag bei 356 Millionen Euro. Das sind 31% mehr als im Vorjahr. Und das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn man auch bedenkt, dass die Bank ja vor etwa 5 Jahren während der Schifffahrtskrise noch mit Milliardenhilfen von ihren Trägern geschützt werden musste.
Ja, das ist ziemlich ordentlich. Jetzt heißt es ja sogar, die NordLB wäre wieder dividendenfähig. Theoretisch könnte sie also wieder Gewinne ausschütten. Wird sie das denn auch praktisch tun?
Vorerst wahrscheinlich eher nicht. Zuletzt hat die NordLB vor 10 Jahren eine Dividende ausgeschüttet. Das ist also schon etwas her. Im Eigentümerkreis rechnet man jetzt kurzfristig aber nicht mit Gewinnausschüttung, denn zunächst einmal sollen die Mittel für weitere Entwicklungen bei der NordLB genutzt werden. Da steht auch einiges an größeren Projekten an. Zum Beispiel muss eine neue IT zur Banksteuerung eingeführt werden. Und man weiß, dass IT-Projekte sind langwierig. Also das ist ein mehrjähriges Vorhaben.
Ja gut, wo du gerade mehrjährig sagst, die NordLB hat ja auch Mehrjahresziele genannt. Wie sehen die aus?
Ja, eine Baustelle, an der man arbeiten möchte, ist im Moment noch die Profitabilität. Im Vergleich zu anderen Banken zeigt sich da, dass die NordLB in diesem Punkt noch etwas zurückhängt. Und bis 2028, da wollen die Niedersachsen aufholen. Die Eigenkapitalrendite soll sich bis dahin auf mindestens 10% verdoppeln, von zuletzt 5%. Und das Aufwand-Ertrag-Verhältnis, das ist eine Kennzahl, die Auskunft über die Wirtschaftlichkeit gibt, das soll bis dahin runter auf höchstens 55%, zuletzt lag es bei 62%.
Na gut, an einer steigenden Profitabilität, da hat ja die Bank zuletzt auch schon gearbeitet.
Das stimmt, um profitabler zu werden, hat die NordLB Mitte 24 den Rückzug aus der Flugzeugfinanzierung verkündet. Da ist ein Kreditportfolio im Umfang von 1,7 Milliarden Euro an die Deutsche Bank verkauft worden. Das hat zu einer einmaligen Belastung von 21 Millionen Euro geführt. Aber diese wurde, so sagt es der Finanzvorstand Jasper Hanebut, durch die jüngste Ergebnissteigerung gut aufgefangen. Und freigesetztes Risikokapital, das will die NordLB jetzt in profitableres Geschäft in den Kernsegmenten reinvestieren. Ja, und außerdem ziehen die Niedersachsen sich auch weitgehend aus Asien zurück, weil da die Renditeanforderungen nicht erfüllt wurden. Im Januar hat die NordLB schon verkündet, dass die Niederlassung in Singapur schließen soll. Man werde stattdessen möglicherweise mehr Geschäft in Amerika anstreben, meinte der NordLB-CEO Jörg Frischholz. Aber der Schwerpunkt, der bleibt hier in Europa, sollen auch weiterhin rund 80% des Geschäfts liegen.
Nun aber zur anstehenden Woche. Und da ist insbesondere auch die Hannover Messe im Blickpunkt. Hierzu begrüße ich unseren Chefredakteur Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Hallo Franz.
Sebastian, die Hannover Messe gilt ja als die Weltleitmesse der Industrie. Und wenn sie in der nächsten Woche durchgeführt wird, gibt es ja ganz aktuell einige geopolitische Dimensionen zu beachten.
Ja, generell muss man sagen, ist Industriepolitik in den letzten Jahren natürlich schon wichtiger geworden und auch für die neue Regierung von enormer Bedeutung. Aber dieses Jahr kommt eine besonders interessante Konstellation dazu. Das Partnerland ist Kanada. Und da gastiert jetzt in Hannover natürlich ein Land, das angesichts des heftigen Zollstreits mit den USA künftig dann noch enger an die EU heranrücken könnte. Und wenn man sich jetzt ja vor Augen führt, wie auch Europa unter diesem Zollstreit im Prinzip, will ich nicht sagen zu leiden hat, aber zumindest sich mit dem konfrontiert sieht, da kommen doch dann zwei Partner an der Hannover Messe zusammen, die durchaus viel zu besprechen haben, wie man künftig enger zusammenarbeiten könnte.
Ja, da sind bestimmte Bündnisse jetzt stärker im Fokus. Inwieweit ist denn Kanada von der Zollpolitik so betroffen? Welche Branchen trifft das besonders?
Ja, insbesondere natürlich die Autoindustrie. Da ist Kanada gleich in mehrerlei Hinsicht wichtig. Nicht nur als Produktionsstandort im Prinzip für Endprodukte, das ist auch ein Fall. Aber da geht es vor allem um Rohstoffe, Aluminium, Stahl. Da ist Kanada ein wichtiger Lieferant. Auch für Werke in den USA und auch für deutsche Autobauer. Aber natürlich auch, wenn es um Transformation zur Elektromobilität geht. Kanada hat viele wichtige Rohstoffe. Kanada hat aber auch die größten Batteriewerke in Nordamerika. Also auch Volkswagen setzt beispielsweise stark darauf, E-Auto-Batterien in Kanada zu fertigen. Und da ist es dann unabhängig davon, ob die Endfertigung dann in den USA erfolgt. Die Batterien sind ein enormer, ja, enormer Wert und der muss über die Grenze geschafft werden. Und da schlagen die Strafzölle natürlich heftig rein und machen die ganze Kalkulation am Ende kaputt.
Angesichts dieser sehr strammen Zollpolitik der USA, welche Möglichkeiten haben Kanada oder auch die Europäische Union, sich dagegen zur Wehr zu setzen?
Ja, also natürlich sind das alles indirekte Wege, sich zu wehren. Kanada hat schon vieles gemacht. Die haben auch, glaube ich, heftiger reagiert als die Europäische Union, weil es für Kanada natürlich nochmal ein bisschen mehr geht als nur um Zölle. Schließlich kokettiert der US-Präsident ja ständig damit, dass man der 51. Bundesstaat werden kann. Und umgekehrt haben einige Politiker in Kanada bereits damit kokettiert, man könne ja auch Mitglied der EU werden, weil die einem ja doch näher stünde. Also insofern geht es da wirklich nicht nur um Zölle. Unabhängig davon ist, wie schon gesagt, Kanada der wichtigste Stahl- und Aluminiumlieferant für die Vereinigten Staaten. Das trifft die Industrien dort auch hart. Und wenn man die Produktion in den USA hochfahren will, lässt sich das, was da wegfällt, gar nicht so einfach ersetzen. Und man kann da den Preis natürlich auch treiben, wenn man sagt, okay, wenn das durch die Zölle so unattraktiv wird, exportieren wir in andere Länder, man bildet andere Partnerschaften. Denn auch wenn es um Rohöl geht und andere Lieferungen, die Kanada in die USA eben jetzt vornimmt aktuell, das sind Produkte, die sind auch jenseits der USA gefragt. Und da kann man natürlich auch sozusagen den Spieß umdrehen und sagen, wir liefern jetzt euch nicht mehr. Es gibt ja für Europa natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen künftig weniger Rohstoffe aus den USA beispielsweise ab, versuchen mit Kanada da enger zusammenzuarbeiten. Und generell muss man sagen, Handelsbündnisse um die USA außenrum werden zurzeit fleißig diskutiert und auch geschmiedet. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man da angehen kann. Und natürlich Gegenzölle auf amerikanische Waren, die in der EU oder in Kanada gekauft werden und damit dann teurer werden und so den amerikanischen Produzenten das Leben schwer machen, damit die Druck auf die Regierung von Donald Trump machen, eben die Zölle wieder zurückzunehmen.
In der kommenden Woche, wenn wir schon bei Zöllen sind, steht ja auch der sogenannte Liberation Day, den Donald Trump für die USA ausgerufen hat, an. Da treten dann die reziproken Zölle zur EU und zu anderen Ländern wie Mexiko und Kanada in Kraft. Und auch die kürzlich angekündigten Autozölle sollen ja zum 3. April dann in Kraft treten. Was ist denn zu erwarten? Ist das Verhandlungsmasse oder womit rechnest du da?
Also natürlich kann man davon ausgehen, dass das auch Verhandlungsmasse ist, weil ich glaube natürlich, dass die jüngste Ankündigung von Hyundai, über 20 Milliarden in den USA zu investieren, in Produktion in den USA zu investieren, die Trump nochmal genutzt hat, um zu sagen, seht ihr, Zölle wirken, ja, hat ihn sicherlich ermuntert, damit erstmal durchzuziehen. Viele, die gehofft haben, dass sich eben die Vernunft vor dem 2. April, vor dem Liberation Day noch durchsetzen könnte und man am Ende zu vernünftigen Lösungen kommt und doch eben nicht der Zollhammer geschwungen wird, die sind, glaube ich, etwas ernüchtert, weil solche Aktionen natürlich wie Hyundai, die für das Unternehmen selbst sicherlich hilfreich sind in den USA, sorgen aber natürlich dafür, dass die Trump-Regierung sich bestärkt sieht und jetzt eher noch weiter Härte walten lässt. Das heißt, Stand jetzt gehe ich fest davon aus, die Zölle werden kommen und eventuell vielleicht sogar härter sein als zunächst gedacht. Einfach damit man danach dann verhandeln kann, weil ich glaube schon, dass mittelfristig Trump verhandeln will. Nur denke ich, dass das Entgegenkommen bisher zu gering war, als dass er schon wieder nachgibt. Und solche einzelnen kleinen Erfolge, die er intern verkaufen kann, helfen ihm natürlich, seinen Kurs länger zu halten, als das vielleicht sonst könnte.
Lass uns kurz nochmal zurückkommen auf die Hannover Messe selbst. Kanada, hast du ja schon gesagt, das ist das Partnerland. Da sind ja dann mehr als 230 Aussteller aus dem Land dort, die Innovationskraft ihres Heimatlandes unter Beweis stellen wollen. Wen findest du denn da besonders erwähnenswert?
Könnte man jetzt wirklich ganz viele nennen, aber eines von ihnen wäre etwa das 2020 gegründete Startup Maple Advanced Robotics. Und das hat in diesem Jahr in der Robo-Community den begehrten Robotics Award von der Deutschen Messe verliehen bekommen. Bei dem ausgezeichneten Projekt geht es um codefreies Programmieren, also eine Technologie, die gerade kleinen und mittleren Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel neue Möglichkeiten eröffnen soll, wie Annika Ratz von der Leibniz-Universität sagte. und geht es nach dem derzeit hinter Maple Advanced Robotics stehenden Investor, also der China-Canada Angel Alliance, sollen allerdings vor allem chinesische Unternehmen von diesen Möglichkeiten profitieren. Das wäre natürlich ärgerlich, weil gerade unser Mittelstand kann da durchaus auch einiges gebrauchen. Und wenn man sieht, wie unsere Softwarekompetenz im Land ist, ist codefreies Programmieren, glaube ich, etwas, was definitiv weiterhilft.
Das zeigt, die EU ist also nicht der einzige Player, der an der Innovationskraft von Kanada interessiert ist. Wie schätzt du das ein, diese Konkurrenz aus China? Was kann getan werden? Worauf läuft das hinaus?
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz normale, gesunde Konkurrenz, ehrlich gesagt. Dafür ist ja eine Messe da. Das ist eine internationale Ausstellung, in der Fortschritt gezeigt wird, in der man Zusammenarbeit auch grenzüberschreitend sucht. Und am Ende ist es natürlich legitim, dass sowohl chinesische Unternehmen als auch der chinesische Staat, da muss man eben gucken, was da das Land dann zulässt, Kanada auch, ja, oder eben auch Player aus den USA, aus Europa, aus Lateinamerika am Ende versuchen, miteinander ins Geschäft zu kommen und zusammenzuarbeiten. Und ich finde, man sollte den Geist der Messe jetzt nicht zu sehr darauf beschränken, wer kann vielleicht ein bilaterales Bündnis schmieden, um andere Länder dann abzuhängen, sondern es geht wirklich auch um internationalen Austausch und Fortschritt. Und am Ende ist es ja so, dass der Fortschritt dann doch am besten möglichst vielen Menschen nutzen soll. Und wir sollten vielleicht etwas abbauen, und dafür ist eine Messe ja auch da, die konfrontative Rhetorik und tatsächlich auch in Austausch kommen, ohne dass man dabei naiv ist natürlich.
Ja, dann hoffen wir mal das Beste. Vielen Dank, Sebastian, für diesen Überblick über all die Themen, insbesondere geopolitischer Natur, die die Hannover Messe in der nächsten Woche bestimmen werden.
Ja, danke, Franz. Immer gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Am Mittwoch veranstaltet die Frankfurter Sparkasse ihre Bilanzpressekonferenz. Und Sabine, da stehen ja hier am Finanzplatz auch räumlich demnächst größere Veränderungen an.
Genau, es wird wahrscheinlich das vorletzte, vielleicht auch sogar schon das letzte Mal, dass man die Bilanzpressekonferenz in der neuen Mainzer Straße 47 abhalten wird. Denn wie du sagst, die Zentrale der Frankfurter Sparkasse soll umziehen, und zwar an die Hauptwache, also man kann sagen mitten ins Herz von Frankfurt. Das ist nach aktuellem Stand für das Jahr 2026 geplant, also nicht mehr lange hin. Und auch städteplanerisch ist das tatsächlich ganz interessant, weil das bisherige Gebäude dann abgerissen wird und an seiner Stelle soll Platz für ein neues Schauspielhaus entstehen. Und das Schauspielhaus soll dann Teil der sogenannten Kulturmeile hier in Frankfurt werden.
Ja, auf die Kulturmeile, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist dann ein spannender Mix aus Finanzwelt und Kultur, was da geboten ist auf der Strecke. Wie groß wird denn das neue Zuhause der Frankfurter Sparkasse?
Geplant sind jetzt 6 Stockwerke mit insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter Nutzfläche, also schon ordentlich Platz. Aber die Frankfurter Sparkasse ist auch kein kleiner Player, muss man sagen. Mit einer Bilanzsumme von etwa 23 Milliarden Euro, da zählt sie immerhin zu den 10 größten Sparkassen in Deutschland.
Ja, wo du jetzt gerade schon die Zahlen erwähnst, im vorletzten Jahr 2023 hat sie ja die Sparkasse auch zahlenmäßig ordentlich abgeliefert.
Ja, absolut. Also 2023 war ein starkes Jahr. Da haben die Frankfurter ihr Ergebnis nach Bewertung auf 163 Millionen Euro vervierfacht. Und auch vor Bewertung lag es mit 153 Millionen Euro noch rund 75% höher als im Vorjahr.
Ja, das ist ziemlich beachtlich. Was war denn der Grund für diesen Höhenflug?
In erster Linie lag das am Zinsüberschuss, aber auch am höheren Provisionsergebnis. Der Vorstandschef Ingo Wiedemeyer hat es damals als ein doppeltes Comeback bezeichnet. Das Comeback der Zinsen und auch das der Sparkasse.
Soweit so gut, aber ist denn davon auszugehen, dass es jetzt so weitergeht?
Das wahrscheinlich eher nicht. Wiedemeyer hat kürzlich schon die Erwartungen für 2024 etwas gedämpft und eingefangen. Er meinte, das starke Ergebnis aus 2023 werde sich voraussichtlich nicht 1:1 wiederholen lassen. Viele Institute haben zwar auch noch 2024 hohe Zinseinnahmen verzeichnet, aber die Wachstumsraten, wie man sie im Vorjahr gesehen hat, die werden wohl die Ausnahme bleiben.
Am Donnerstag treffen sich die Aktionäre von Aurubis zur Hauptversammlung. Und ein wichtiges Thema dieser HV, das dürfte die Verbindung zum Großaktionär Salzgitter sein, oder Sabine?
Ja, da wird es sicherlich Gesprächsbedarf geben. Bei Salzgitter haben ja die Unternehmer Günther Papenburg und Martin Redmann Interesse an einer Übernahme signalisiert. Und da gibt es durchaus Stimmen, die vermuten, dass es den beiden eigentlich um die knapp 30-prozentige Beteiligung geht, die Salzgitter an Aurubis hält. Weil wenn man sich die Bewertung anschaut, Salzgitter ist im Zuge der Übernahmeoffensive mit etwa 1,1 Milliarden Euro bewertet und gemessen an der Börsenbewertung von Aurubis wäre dann allein der Salzgitteranteil an Aurubis schon in etwa so viel wert.
Ein Einstieg über Umwege. Der Aktienkurs von Aurubis hat ja auch zuletzt ordentlich zugelegt. In den vergangenen 6 Monaten gab es ein Plus von fast 50%. Da dürfte die Stimmung unter den Aktionären doch ganz gut sein, oder?
Ja, zumal Aurubis auch für eine positive Überraschung beim Dividendenvorschlag gesorgt hat. Für das Ende September abgelaufene jüngste Geschäftsjahr sind 1,50 Euro je Aktie an Ausschüttung vorgesehen. Das wären 10 Cent mehr als im Vorjahr und auch mehr als erwartet worden war. Die Analysten hatten im Schnitt mit einer Ausschüttung von 1,33 gerechnet.
Ja, und auf der Hauptversammlung wird ja nun erstmals der im September angetretene neue CEO Thoralf Haag die Strategie darlegen. Haag ist vom Anlagenbauer Voith zu Aurubis gewechselt. Ein neues Gesicht ist er dort allerdings nicht.
Das stimmt. Thoralf Haag ist zwar neu in der Rolle des CEO, aber er hat schon mal bei Aurubis gearbeitet. Das ist schon etwas länger her, von 2002 bis 2005. Da war er Finanzvorstand der damaligen Norddeutschen Affinerie. Dann folgten Stationen bei Lonza und bei Voith und seit September ist er jetzt Konzernchef bei Aurubis.
Dann lass uns noch einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr werfen. Wie läuft es denn da operativ?
Also das Geschäftsjahr wechselt ja immer Ende September. Das heißt, das erste Quartal ist absolviert und nach diesem ersten Quartal hat das Management die Ergebnisprognose bestätigt. Die strategischen Projekte des MDAX-Konzerns, die liegen im Plan, heißt es. Das Ergebnis dürfte sich aber im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr etwas verschlechtern. Unter anderem liegt das wohl an höheren Anlaufkosten für die Expansion am US-Standort in Richmond. Im aktuellen Geschäftsjahr rechnet Aurubis jedenfalls mit einem bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 300 und 400 Millionen Euro. Und zum Vergleich im Vorjahr waren das 413 Millionen Euro.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag ist die Börse in Singapur feiertagsbedingt geschlossen. Es wird das Fest des Fastenbrechens begangen. Am Dienstag findet in Frankfurt die zweitägige EZB-Konferenz The Transformative Power of AI – Economic Implications and Challenges statt. Parallel wird ebenfalls über 2 Tage der Institutional Money Congress in der Main-Metropole abgehalten. Und in den USA werden Zahlen zum Kfz-Absatz im März veröffentlicht. Am Mittwoch stellt der Bundesverband Deutscher Banken seine aktuelle Konjunkturprognose vor. In Brüssel findet der 2-tägige European Innovation Council Summit statt. Der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang Anlagen und Maschinenbau im Februar. Und es ist Präsident Donald Trump zufolge Liberation Day in Amerika, denn die USA führen reziproke Importzölle ein. Am Donnerstag stellt die KfW-Bankengruppe in Frankfurt die Bilanz vor. Derweil veröffentlicht die EZB das Protokoll der Ratssitzung vom 5. und 6. März. In Samarkand beginnt ein 2-tägiges Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und den zentralasiatischen Ländern. In Brüssel treffen sich die NATO-Außenminister und die bundeseigene Bad Bank FMS Wert Management zur Altlastenbewältigung der Hypo Real Estate legt in München den Jahresbericht vor. Unterdessen veröffentlicht der Verband Deutscher Pfandbriefbanken seine Jahreszahlen für das Jahr 2024. Und weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 27. März. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie gut am bevorstehenden Wochenende. Heute Abend ist ja Bahnhofsviertel at Night in Frankfurt. Sabine, das ist ja unsere alte Hood. Gehst du dahin?
Ja, man kann ja als Tourist sicherlich nochmal vorbeigehen. Ich denke, wir sind nach wie vor willkommen, hoffe ich.
Ja, also dann da viel Spaß und alles gut.
Und bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.